ARD. Talk mit Tees.
Arthur Conan Doyle und Edgar Allan Poe, die haben meinen Beruf erfunden. Wer Menschen auf ist, der ist verrückt. Ne? Das wurde gar nicht mehr geprüft. Stimmt auch gar nicht. Der ist überhaupt nicht verrückt gewesen. In sehr vielen Kannibalismusfällen ist es ja so, deswegen werden die auch häufig gar nicht bekannt, dass die Opfer das möchten. Die haben damals ein leeres Flugzeug ohne Scheiß nach New York geschickt, wo nur ein kleines Gefäß mit den Larven drin war, sonst war da niemand drin, und haben als einfach nur abgegeben und gesagt, ja, hier sind die Spuren von der Leiche, schönen Tag noch, wir sind dann wieder weg. Also wir haben versucht zu sprechen mit dem Tätowierer und das dauerte ungefähr 30 Sekunden und dann kam die Ansage, wir sollen die Klappe halten, und dann war die restlichen 4 Stunden Ruhe.
Ein Podcast von SWR 3.
Hallo, mein Name ist Christian Thees.
Ich bin Marc Benecke. Hallo.
Deutschlands bekanntester und auch lebendigster Kriminalbiologe. Fliegen, Maden und Würmer mag er besonders gerne. Erstmal, hallo, wohin eigentlich? Wo bist du gerade?
Ich sitze gerade in Leipzig in einem Hotelzimmer, wo ich über eine Sendesoftware mich direkt bei euch in die sehr gute ARD reinklinken kann.
Aber wo bist du sonst zu Hause? Ist das eher Köln? Ich sehe dich immer nur im Osten.
Ja, das stimmt. Ich gurke die ganze Zeit durch die Welt. Das ist so, ich glaube, die Beiträge aus dem Osten, die verbreiten sich mehr, weil die Menschen sich dann irgendwie freuen und das vielleicht teilen. Während wenn ich im Westen unterwegs bin, das kennst du ja, ne? Da wo die Leute dich kennen, dann sind die so, ja, okay, alles klar, ist halt der Marc. Ne? Also vielleicht liegt das nur daran. Aber ich bin in Wirklichkeit international unterwegs. Also auch mal, weiß ich nicht, in den USA oder Kolumbien oder Vietnam oder in den Philippinen, wo halt gerade mal Einsätze sind. Vielleicht kriegt man das dann auch nicht so mit, weil es zu weit weg ist, oder der Algorithmus von den sozialen Medien, der das dann nicht ins Postfach spült.
Ja, so, als Kriminalbiologe untersuchst du Dinge wie Sperma, Kot, Insekten, Blut, Haare. Was hast du als letztes unterm Mikroskop untersucht?
Ja, im Moment haben wir gerade ein paar Insektenfälle liegen im Labor, aber davor haben wir auch noch Haut gehabt aus einem sehr gruseligen Fall. Also das kann alles Mögliche sein. Das Mikroskop ist dabei eher dafür da, dass wir rauskriegen, wo überhaupt die Spuren sind. Also zum Beispiel, wir haben so eine spezielle Lampe, da kannst du, sagen wir mal, du hast eine schwarze Hose, da ist Sperma oder Speichel drauf, das siehst du dann nicht so richtig, dann kannst du das Licht ausschalten und dann ziehst du so eine Brille auf, die kann orange oder rot sein, je nachdem, kommt drauf an, und dann wird das Licht erstmal zum Beispiel ultraviolettes Licht auf die Hose geleitet und dann wird das gefiltert durch so einen Polfilter, nennt sich das. Das ist das, was man auch hat, wenn man bei einer Sonnenfinsternis mal in die Sonne guckt, damit man sich die Augen nicht verbrennt. Und dann leuchtet das auf einmal auf, oder wenn du eine Hautschuppe suchst, auf einer Hose beispielsweise, dann legst du die auch unter das Vergrößerungsgerät. Aber das eigentliche Mikroskopieren, was du so im Kino siehst, ist eigentlich eher so ein Symbol eigentlich nur dafür, der macht jetzt was Komisches, Kleines oder so. In Wirklichkeit findet das meiste dann heutzutage oft im Regiergefäß statt, zum Beispiel genetische Fingerabdrücke, oder wir vermessen irgendwas, zum Beispiel Blutspuren oder so, oder wir zählen wirklich was. Ach so, doch, das ist wirklich unter dem Mikroskop, zum Beispiel Mageninhalt von Leichen. Da musst du wirklich dann unter dem Vergrößerungsgerät alles auseinandersortieren. Aber ansonsten ist das Mikroskop meistens nur so ein Zwischending, zwischen dem Großen, der Jacke, der Hose, der Wand, dem Bett und dem ganz Kleinen, dem Reaktionsgefäß.
Auch genetische Fußabdrücke werden im Reagenzglas tatsächlich auch untersucht.
Fingerabdrücke, ja. Genau, ja.
Guck mal, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es im Reagenzglas auch ist. Man denkt immer, der Computer scannt irgendetwas und stellt es dir sofort auf dem Bildschirm dar.
Ah, nee, das machst du so, da gab es sogar einen Nobelpreis für Carrie Mullis. Du nimmst die Erbsubstanz zum Beispiel aus, jetzt sagen wir mal Speichel, Spermienkopf, Blut, irgendwas, dann wird die Zelle aufgelöst, also alles wird zerfressen, außer der Erbsubstanz, wie mit so Waschmittel, ist auch dasselbe, was in Waschmittel drin ist manchmal, und dann bleibt nur die Erbsubstanz übrig, und da setzt du so kleine Begrenzungspfosten drauf, und zwischen diesen beiden Begrenzungspfosten wird dann alles vervielfältigt, und das machst du in so einem winzig kleinen Reagenzglas. Das ist ungefähr, also sagen wir mal, das Größte ist halb so groß wie die Kuppe vom kleinen Finger, und mittlerweile kannst du das aber noch kleiner machen, in so einem einzigen Tropfen kann man das alles machen. Aber der Erfinder, der Carrie Mullis, der hat es noch in diesen richtigen, was man aus der Schule kennt, diesen fingerlangen Glasreagiergefäßen gemacht, das habe ich noch gesehen, ja.
Wo arbeitest du denn regulär eigentlich? Also wo bist du fest angestellt? Ich meine, du gibst Vorträge, du schreibst Bücher, du schreibst Gutachten, du schreibst Romane. Wo bist du denn für deinen Tagesjob regulär angestellt?
Ich bin selbstständig als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger. Ich bin auch der Einzige in Deutschland, der dafür öffentlich bestellt und vereidigt ist. Da musst du so eine Prüfung machen. Dann müssen andere Leute für dich bürgen. Dann musst du vor so einen Expertenrat gehen, so wie man sich das in Albträumen vorstellt. So, da sitzen dann viele Leute, die tausendmal mehr wissen als du. Und dann musst du so eine Prüfung machen. Du weißt aber auch nicht, was die Fragen werden. Also du kannst dich nicht darauf vorbereiten, wie, sagen wir mal, in der Schule beim Abi oder so. Da weiß man ja ungefähr, was drankommen könnte und kann dafür lernen. Und kriegst du so ein, wenn du das bestanden hast, so ein Glas warmen Sekt in so einem Plastik-Sektglas. Und da musst du schwören, dass du für jeden Menschen arbeitest. Egal, ob es eine Behörde ist oder eine Privatperson, Angehörige, wer auch immer der Auftraggeber oder die Auftraggeberin ist. Das ist die Besonderheit bei den öffentlich Bestellten und Vereidigten. Die machen normalerweise, machen die so Baugutachten oft oder irgendwelche Schallgutachten, wenn ein Gebäude falsch gebaut wurde und alle Nachbarn alles hören und das aber nicht sein soll. Oder der mit mir zusammen vereidigt wurde, hat über, der ist Diamantensachverständiger. Jetzt aufgepasst, Diamanten brennen nämlich, die bestehen ja nur aus Kohlenstoff. Das heißt, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, beim Wohnungsbrand sind meine Diamanten verbrannt und dann muss man halt rauskriegen, ob das stimmt oder nicht, weil brennen können die, obwohl die so super hart sind. Die Frage ist nur, ob es wirklich passiert ist oder ob das irgendein Betrug war. Also es ist ziemlich, wir sind ein ziemlich bunter Strauß von Experten und Expertinnen, die das machen. Und da kann ich mir meine Zeit selber einteilen.
Warum bist du nur der Einzige? Es gibt ja noch andere, die sich mit der Materie dann auch ganz gut auskennen, aber du bist der Einzige, der vereidigt ist. Wieso?
Öffentlich bestellt und vereidigt, ja, das, weil das unüblich ist oder war früher. Also früher hast du als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin gesagt, okay, ich gehe jetzt an die Uni und werde dann zum Beispiel Professorin oder Professor oder irgend sowas oder ich gehe zum Landeskriminalamt und werde dann da, wie heißt das gleich noch, warte mal, da gibt es einen coolen Titel für, ach so, Biologierat, dann werde ich Biologierat oder so und dass jemand das, also das galt, als ich das gemacht habe, also ich bin am Tag vereidigt worden, als die Flugzeuge in die Hochhäuser da in Manhattan reingeflogen sind, nein, in genau an diesem Tag war das auch ganz schön gruselig und das galt so als zu angewandt. Da hat man gesagt, so Marc, also es haben auch die alten Professoren und Professorinnen zum Beispiel zu mir gesagt, die haben dann gesagt, wenn wir uns noch getroffen haben, haben sie gesagt, Marc, du bist so nah an der Anwendung, begib dich doch nicht auf die Ebene der normalen Menschen und so weiter. Also das war einfach so ein bisschen unüblich.
Und ich habe dich ein paar Mal auch schon gesehen im Fernsehen. Du hast immer deine Werkzeuge dabei, oder? Lupe, Lampe, also etwas hast du immer dabei. Und Schweizer Taschenmesser wahrscheinlich.
Kein Schweizer Taschenmesser, ein Swiss-Tool wahrscheinlich. Also ist auch aus der Schweiz, auf jeden Fall nicht das Konkurrenzprodukt aus den USA, was nämlich nicht so viel taugt. Ja, ich habe sehr viel dabei. Ich habe auch immer ein Fernglas dabei, das hast du, glaube ich, noch nicht gesehen. Und eine ganz neu auch eine japanische Einklapplupe, die da habe ich schon drauf gefiebert, bis die endlich rauskommt, weil die sehr gut verarbeitet ist. Also das stimmt schon, ein Mindestmaß, ein paar Lineale, damit ich die aufs Foto legen kann und so weiter. Solche Sachen habe ich tatsächlich immer dabei. Ist auch ziemlich viel Geschleppe, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt.
Bei dir?
Und meine Glücksmünzen. Das habe ich noch nie erzählt.
Jetzt, wo sind die?
Weil du immer so neugierig bist. Ich habe auch meine Glücksmünzen dabei. Die habe ich in einer Extratasche, so eine winzig kleine Tasche. Ich habe so eine Arbeiterhose. Und das ist ein Schilling aus der Zeit, als Sherlock Holmes Geschichten geschrieben wurden von Arthur Conan Doyle. Und Sherlock Holmes bezahlt seine Straßenkinder, die so auf der Straße rumlaufen und für ihn so rauskundschaften, was passiert, mit einem Schilling. Und dann habe ich mir ein Original-Schilling aus der Zeit besorgt. Das ist so meine Glücksmünze, die ich auch immer dabei habe.
Mhm. Auf eBay oder wo hast du die her?
Ja, genau, bei irgendeinem Münzhändler oder so. Es gibt also noch so ein paar alte Herren, die irgendwo in Deutschland noch so einen Münzladen haben, genau, und da kriegt man die.
Das Werkzeug hast du aber nicht angeschnallt, wenn du ausnahmsweise mal ganz in Ruhe auf deinem Hintern sitzt, an einem Tisch und deinen Roman tippst. Dann liegt das Ding doch hoffentlich auf dem Sessel nebenbei.
Ja, ich bin leider sehr vergesslich. Also deswegen ist fast alles festgekettet. Tatsächlich mit Ketten oder mit irgendwas. Und diese Tasche, die ist auch sehr gefährlich. Wenn ich die irgendwo liegen lasse, dann habe ich echt ein Problem. Deswegen tendenziell lasse ich es umhängen und stelle sie dann aber irgendwo hin, sodass das Gewicht nicht die ganze Zeit von meiner Schulter runterhängt. Aber ich versuche, den Riemen am Körper zu lassen, weil ich kenne mich schon, sobald dann irgendeine Ablenkung da ist, dann vergesse ich. Zum Beispiel neulich habe ich den schönen Sonnenuntergang gefilmt von unserem Laborbalkon aus und dann mussten alle bei mir im Team mein Handy suchen, weil keiner mehr wusste, wo das Handy war, ich auch nicht und es stand halt draußen auf dem Balkon und hat den Sonnenuntergang gefilmt. Ja. Es ist besser, wenn es festgekettet ist.
Warum ist die Tasche gefährlich? Wegen des Messers drin? Oder was ist da noch?
Nee, überhaupt nicht. Das Messer ist an der Hose. Das ist gar nicht in der Tasche. Nee, die Tasche, da sind zum Beispiel Kreditkarten drin. Und es ist so, wenn ich einen Auslandseinsatz habe, dann gibt es immer wieder die Erfahrung, die eine Kreditkarte funktioniert nicht, musst du die andere benutzen. Und deswegen sind da mehrere direkt drin. Und ich glaube, wenn ich die wirklich mal stehen lassen würde und einer wird da was klauen, dann hätte ich ein Problem, weil so schnell kann ich, glaube ich, gar nicht alle beteiligten Kreditinstitute, den Sachverständigenverband zu anrufen. Ist mir nämlich in Rom schon mal passiert. Da ist mir alles geklaut worden, einfach alles. Und da weiß ich noch, da musste meine Frau und ich sehr, sehr schnell sehr viele Leute anrufen, um dafür zu sorgen, dass alles gesperrt wird.
Und hat geklappt.
Hat zum Glück geklappt. Das lag aber auch nur daran, weil der Dieb war der Portier von dem Hotel, in dem wir waren. Und der hatte sich wohl während seines Dienstes noch nicht getraut, das alles sofort einzusetzen. Das wäre vielleicht zu auffällig gewesen, ja.
Ach, das ist ja auch lustig. Bist du einer, der sich die Stimmung dadurch ein bisschen vermiesen lässt, wenn einem so eine kleine Katastrophe im Urlaub, auch im Städtetrip passiert?
Nee, Urlaub machen meine Frau und ich ja nicht. Wir arbeiten immer irgendwas, das ist mir sonst zu blöd. Aber die, ich springe sofort auf die Lösung. Also ich mag die Problembeschreibung nicht. Das wissen auch alle, die mich kennen. Ich höre mir das Problem eine halbe Minute an oder wenn es mir selbst passiert, nehme ich es halt wahr, was passiert ist und dann arbeite ich nur noch an der Lösung. Also ich verbringe meine Zeit gerne mit der Lösung und nicht mit dem Problem. Deswegen ist das für mich nicht so schlimm. Im Gegenteil, da wird eigentlich alles ganz ruhig. Also je größer das Problem, umso ruhiger wird alles, weil dann bin ich gezwungen, mich auf die Lösung von dieser einen Sache zu konzentrieren, das ist eigentlich gar nicht mal so unangenehm. Also natürlich, am liebsten ist es mir mit schönen Dingen, zum Beispiel ein Gespräch mit dir, ist natürlich wesentlich angenehmer, als dass mir mein ganzer Kram geklaut wird.
Ne? Ja gut, wer weiß, was noch passiert jetzt. Also.
Hörst du schon komische Knackgeräusche irgendwie vom Gebäude, dass das gerade so zusammenbricht?
Ja, da bei dir ist ja nichts normal, habe ich das Gefühl. Selbst deine Vereidigung fand an einem besonderen Tag statt, mit einer besonderen Katastrophe. Aber gut.
Ja, das ist leider wahr. Ja, das ist leider die Wahrheit.
Aber viel schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Marc, du hast auch nach diversen Sachbüchern mal wieder einen Roman geschrieben, zum zweiten Mal. Er heißt Kannibal.Jagdrausch. Ich habe mich kurz gefragt, Kannibal, ist das die Einzahl von Kannibale? Eigentlich ja nicht, ne? Da fehlt ja eigentlich ein E.
Ja, also es ist so, dass die Redaktion, also der Verlag, hat sich gewünscht, da eine Serie draus zu machen und die Titel, da soll mitschwingen, dass das zu der Serie gehört. Wenn du das nicht weißt, also wenn du Teil 2 kaufst,
viral.
Das ist wie im Kino, du sollst ja nicht wissen, dass es Teil 2 ist, sozusagen, so wie bei, weiß ich nicht, The Spider-Man ist in Wirklichkeit Teil 5 oder so, ja, aber das soll man nicht wissen, damit man denkt, man wäre das erste Mal da im Kino oder irgendwie sowas oder The Batman und ist das da auch und dann haben sie beim ersten Mal viral gemacht und jetzt eben Kannibal, also das ist so eine Andeutung, dass es da noch andere Bücher mit ähnlichen Titeln gibt. Ganz pfiffig war aber nicht meine Idee, hat die Redaktion und der Verlag sich ausgetüftelt, weil ich habe noch nie, habe ich auch noch nie verraten, wie mit der Glücksmünze. Ich habe noch nie einen Buchtitel selber gemacht. Ich sage dann immer zu den Leuten im Verlag, ich kann keine Titel, ich kann auch keine Überschriften, wenn ich für Zeitungen schreibe. Ich sage immer, Überschrift könnt ihr machen. Ich kann das nicht. Ich bewundere auch zum Beispiel die Journalisten, Journalistinnen der wahrscheinlich im öffentlich-rechtlichen verhassten größten Boulevardzeitung Deutschlands. Die können halt total lustige Überschriften machen, wenn die Lust haben. Das ist total lustig. Also solche Wortspiele kann ich überhaupt nicht.
Ja, das stimmt. Ich finde das mit Kannibal aber wirklich sehr gut. Es könnte so eine Art Adjektiv sein, wie viral in deinem ersten Buch, das hieß ja viral Blutrausch. Und Kannibal könnte dann so eine Art Adjektiv auch sein, das es noch nicht gibt, aber du könntest es damit prägen. Ist clever eigentlich. Das haben die gut gemacht bei deinem Verlag.
Das könnte man direkt in einen Wikipedia-Eintrag reinschreiben. Er hat ein Adjektiv geprägt.
Ja, nämlich Kannibal. Es ist ein Berlin-Krimi, auch inspiriert durch wahre Begebenheiten. Was war der Fall, also jetzt, wie sah er in echt aus, bei dem du gedacht hast, von da könnte ich auch meine Geschichte ganz gut starten?
Also wir haben von Anfang an bei uns im Labor schräge Fälle bekommen und dann wurden die Fälle immer schräger, also irgendwann habe ich gesagt, wir können jetzt nicht jeden einzelnen Polizist und Polizistin ausbilden, was die Insekten angeht und so, das wäre auch Quatsch, weil viele von denen werden damit gar nicht in Berührung kommen, die gehen in die sogenannte Breitenverwendung und machen dann irgendwas anderes, Staatsschutz oder weißt du, sonst irgendwas, also haben wir gesagt, gut, wir machen Schulungen für die, die es interessiert und ansonsten machen wir, früher hat man das Obergutachten genannt oder nennen wir mal den seltsamen Kram oder die Überprüfung dessen, was andere gemacht haben. Und so sind die seltsamen Fälle dann langsam reingekommen und da waren auch mehrere Kannibalismusfälle dabei. Ich rede zum Beispiel auch gerade mit einem der Kannibalen, die nicht im Knast sind, also nicht Issei Sagawa, der ist ja gestorben kürzlich, der japanische Kannibale, der im Buch auch kurz erwähnt wird, sondern ein anderer aus einem anderen Land, nicht aus Deutschland. Die reden halt mit mir gerne, so wie auch andere Täter, die sehr, sehr sehr schwere Straftaten begangen haben, weil ich keine Meinung dazu äußere. Das ist für die angenehm, dann können die ihre Sicht der Dinge mal so erzählen, wie es aus ihrer Sicht war, und ich kommentiere das nicht und sage auch nicht so oder ach ja, wirklich oder so, sondern ich höre es mir an, schreibe das auf und gucke dann, ob die Spuren dazu passen oder ob die Spuren nicht dazu passen. Basta, Ende. Und so kommt das, dass das bei den Kannibalen halt auch irgendwie interessant ist. Dann haben wir überlegt, also die Idee von den Krimis ist, es soll immer irgendwas passieren, wo du nicht den klassischen roten Hering hast. Also du denkst, Person A ist es und am Ende ist es Person B. Das ist ja so ein Krimi-Trick, der in fast allen Krimis läuft. Sondern wir wollten das noch eine Stufe weiter hochschrauben, dass man sagt, okay, rote Heringe, also etwas, was stinkt und mich in eine bestimmte Richtung zieht, farblich und so, ne, dem folge ich nicht. Ich bin ja nicht blöd. Ich weiß ja, wie Krimis funktionieren. Sondern wir haben noch einen Zusatzdreh eingebaut. Okay, wir nehmen jetzt jemanden, der so offensichtlich böse ist. Also in Teil 1 sind das dann halt die Untergrundvampire, die Blut trinken und so. Ja, und die sind jetzt einfach so doof. Also da ist auf jeden Fall was dran. Die müssen irgendwie mit der Tat was zu tun haben. Und so haben wir das für Teil 2 jetzt auch gemacht. Also bei den Kannibalen, das ist einfach eine fiese Person. Nach jedem Maßstab, das größte Tabu auf der Erde, Kannibalismus, Menschenfleisch essen und so weiter. Da muss schon irgendwas dran sein. Und dann drehen wir das halt immer. Das spoilere ich jetzt nicht. Dann wollte ich aber keine echten Fälle nehmen, mit denen ich direkt Berührung hatte oder wo ich direkt mit den betreffenden Kannibalen selber geredet habe oder immer noch rede, sondern wir haben dann extra was genommen, womit ich sichtlich keine Berührung hatte, nämlich den japanischen Fall, so ganz weit entfernt als Hintergrundbetrachtung. Und so kam das dann, dass der unser Hintergrundfall wurde.
Aber sag mal, Kannibalismus ist ein Verbrechen? Weil du sagst, der sitzt nicht im Gefängnis, der Kannibale, mit dem du zuletzt gesprochen hast.
Ja, das ist richtig. Also es gibt viele Gründe, warum du halt wieder freikommst. Also du kannst ja auch selbst wenn du einen Mord begehst, kommst du ja wieder frei. Ne? Also das in Deutschland, weil es ja nicht erlaubt ist, dir die Sicht auf deine Zukunft zu nehmen. Das gilt jetzt mal flapsig gesagt als Folter. Das heißt, die höchste deutsche Rechtsprechung sagt, jeder Mensch, der im Knast sitzt, muss die Aussicht auf Freilassung haben. Ansonsten ist das sonst geht das in Deutschland nicht. Das ist verboten. Und in anderen Ländern auch, zum Beispiel der Issei Sagawa, der japanische Kannibale, der wie gesagt kürzlich gestorben ist, da war das so, da hat man einen ganz verrückten Trick genommen. Der Papi von ihm, der hatte so ein bisschen Einfluss und Kohle, der hat gesagt, so, wir holen den Jungen wieder zurück. Das ist in einem anderen Land passiert, nicht in Japan. Und dann sagen wir mal, wer sowas macht, ist verrückt. Ne? Also und dann haben alle gesagt, ja genau, wer Menschen aufisst, der ist verrückt. Ne? Das wurde gar nicht mehr geprüft, stimmt auch gar nicht, der ist überhaupt nicht verrückt gewesen. Und daraufhin hat man in die Psychiatrie gesteckt. Und damals gab es dann eine Lücke in der japanischen öffentlichen Wahrnehmung, da hat man gesagt, psychische Krankheiten gibt's gar nicht. Entweder man reißt sich zusammen oder man reißt sich nicht zusammen. Dazwischen gibt's nichts, basta. Also natürlich totaler Wahnsinn, so eine Auffassung, aber das dachten die Menschen. Und dann hat man gesagt, siehste, der ist verrückt, aber eigentlich muss er sich ja nur zusammenreißen. Da der sich aber zusammenreißen wird, können wir den jetzt auch freilassen. Und so hat er den Rest seines Lebens dann in Freiheit verbracht und hat auch tatsächlich nie wieder jemanden getötet, weil er ja nicht verrückt ist und eingesehen hat, er darf das nicht. Dann hat er gesagt, okay, ich will jetzt nicht nochmal in Bau oder in solche Schwierigkeiten kommen, dann lasse ich das einfach. Der deutsche Kannibale Armin Meiwes, der bekannteste, sitzt zum Beispiel auch nur deswegen.
Der aus Rotenburg, der Kannibale von Rotenburg.
Genau, ja. Der hat bei der ersten Runde vor Gericht Totschlag kassiert. Da wäre der längst wieder frei. Aber im zweiten Verfahren wurde er wegen Mord verurteilt, weil ein Mordmerkmal erfüllt war, nämlich Erfüllung sexueller Gelüste, weil er dazu eine Aussage gemacht hat, dass er das sexuell anregend fand und das deswegen auch gefilmt hat. Und dann hat man beim zweiten Verfahren gesagt, ja, okay, sorry. Und jetzt kommt er aus unbekannten Gründen nicht raus, wahrscheinlich weil die bei der Haftprüfung oder so sich ergibt, dass er nicht sozialverträglich sei oder sowas. Aber in der Regel kommen die Kannibalen frei.
Das ist also nicht nur Stoff aus Filmen und Geschichten, es ist Stoff aus dem echten Leben und das magst du ja auch am liebsten, wenn du Romane schreibst. Wie groß bist du als Krimi-Fan? Also ich kenne ja nur Leute, die lesen ja von morgens bis abends nur Krimis. Deutschland ist ja seit, weiß nicht, 10, 20 Jahren ein einziges Krimiland. Wie ist es bei dir?
Also ich bin Sherlockianer, das heißt, ich kenne gar keine anderen Krimis außer Sherlock Holmes. Und
du kennst nur Sherlock Holmes.
Nee, wirklich, kein Witz. Also ich habe noch nie einen Krimi, ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Krimi gelesen zu haben. Das ist mir viel zu gruselig, weil ich habe das mitbekommen, das ist schon ziemlich lange her, da gab es so skandinavische Krimis und da kriegte ich so komische Fragen. Also in den 90ern waren das so Spurenfragen, da haben wir gesagt, Marc, ich habe einen Krimi gelesen, Maden kriechen nach Norden, stimmt das und so. Ne? Also kurz, nein, stimmt nicht, okay. Aber ich werde es auch heute noch gefragt. Das stand mal in irgendeinem Krimi drin. Und dann kamen aber so Krimis, wo extremste Gewaltorgien waren. Und dann habe ich irgendwann gesagt, sag mal, was sind das eigentlich für Fragen, die ihr mir die ganze Zeit stellt, ja? Was ist denn da los? Haben die gesagt, ja, das steht in den Krimis so drin. Und das war so ein Trick, den ich halt noch nie mochte. Das heißt, wenn du derjenige bist, der die Rachefantasie hat, dann darfst du jede Gewalttat gegen den Täter oder die Täterin begehen, weil du bist ja dann der Gute, obwohl du was machst, was total böse ist. Und das mag ich überhaupt nicht. Also ich mag weder Gewalt, noch mag ich Rache, noch mag ich, dass du, obwohl du was Böses tust, angeblich der Gute bist. Das kann ich alles überhaupt nicht leiden, deswegen Krimis sind leider nichts für mich. Außer Sherlock Holmes, der ist ja Chemiker vom Beruf.
Also witzig, das der ist ja, Chemiker, ne? Das weiß kaum einer. Der ist Chemiker.
Der hat Arthur Conan Doyle und Edgar Allan Poe, die beiden Autoren, haben die naturwissenschaftliche Kriminalistik erfunden. Die haben meinen Beruf erfunden. Der Beruf ist nicht aus der Chemie oder Physik oder Biologie gekommen. Wie gesagt, das galt als so anwendungsbezogen, so gib dich nicht mit den normalen Dingen ab, sondern das haben die Romanautoren zusammengefügt.
Mhm. Da bist du natürlich Mitglied der deutschen Sherlock-Holmes-Gesellschaft. Das ist ja ganz klar. Da ist also so eine Seelenverwandtschaft zwischen dir und dem fiktiven Sherlock. Welche Parallelen hast du noch gefunden zwischen euch beiden?
Also am interessantesten finde ich eigentlich, dass die Regeln, die er anwendet, dass die einen extremen Sonderfall einer anderen Regel darstellen, nämlich die allgemeine Regel, die manche vielleicht auch kennen, deiner Hörerinnen und Hörer, das ist Occam's Razor. Das heißt, schneide das Komplizierte weg und das, was übrig bleibt, das Einfache, das stimmt dann. Das wäre zum Beispiel in der Kriminalistik, cherchez la femme, also nicht suche die Frau, heißt das wörtlich übersetzt, sondern suche das Beziehungsgeflecht. Also wenn irgendein Delikt passiert, frag dich mal, ob da irgendein Beziehungsgeflecht wirtschaftlicher oder persönlicher oder liebesdreiecklicher Art oder sowas dahinter steckt. Ne? Das wäre dann das Einfachste in der menschlichen Natur sozusagen. Und bei Sherlock Holmes ist das aber ein bisschen besser gemacht, nämlich auf naturgesetzlicher Ebene durch Experimente. Also schließe durch Experimente, nicht durch Denken. Der denkt nämlich gar nicht, Sherlock Holmes. Also schließe durch Experimente aus alles, was nicht sein kann. Und was dann übrig bleibt, muss stimmen. Egal, ob es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist. Also das ist noch eine Erweiterung dieser anderen Regel, die Occam's Razor heißt. Und das hat mich sehr verblüfft, als ich das entdeckt habe irgendwann. Weil das machen wir auch bei den Annals of Improbable Research. Da vergeben wir einmal im Jahr an der Harvard University Spaßnobelpreise. Und also echte Nobelpreisträger sind da auch dabei. Aber das sind Spaßnobelpreise für Sachen, die sich lustig anhören, aber in echte Forschung darstellen. Und da ist das auch unser Motto. Und dann habe ich irgendwann mal den Chef gefragt, den Mark Abrams. Sag mal, das ist doch von Sherlock Holmes, ist das doch. Von Arthur Conan Doyle hat gesagt, ja klar, es ist eine naturwissenschaftliche Regel, die immer stimmt. Wenn du alles Komplizierte wegschneidest, muss das, was du durch Experimente ausgeschlossen hast, muss dann das Übriggebliebene richtig sein. Das heißt, du brauchst dich nie wieder fragen, ist was logisch, ist was lebensnah, ist was vernünftig, kenne ich das? Brauchst du dich alles nicht mehr fragen. Nur ist natürlich saumäßig viel Arbeit, die ganzen Experimente zum Ausschluss zu machen. Das ist das Problem.
Jetzt weiß ich, womit man dir so richtig eine große Freude machen könnte, wenn du die Spucke vom Hund von Baskerville untersuchen dürftest. Das wär's.
Ja, solche Sachen sind tatsächlich cool. Es hat zum Beispiel eine Sache, nach der ich ganz oft gefragt wurde, war Jack the Ripper. Das ist irgendwie so, als diese ganzen Crime-Podcasts losgingen, hat die übernächste Generation nochmal Jack the Ripper entdeckt. Und da ist es tatsächlich so, dass Kollegen einen Schal, der an einem der Tatorte gefunden wurde, untersucht haben. Und viele Kollegen und Kolleginnen meinen, das sei unmöglich, da die Spuren richtig zuzuordnen, weil der durch so viele Hände gegangen ist als Sammlerstück, dieser Schal. Aber ich finde, das ist eine schöne Untersuchung. Die ist vor wenigen Jahren veröffentlicht worden und ich denke, diese Jack the Ripper-Sache, die ist tatsächlich jetzt gelöst.
Jack the Ripper, den gab es ja wirklich, ne, klar. Mhm. Und ich frage mich gerade, weil das ist ein Musical, was ich ein, zwei Mal gesehen habe, ob es, weißt du, wen ich meine jetzt?
Nee, aber heißt ein, zwei Mal, wie bei mir, bei Tanz der Vampire, ein, zwei Mal heißt so 50 Mal. Heißt das bei dir auch 50 Mal?
Nee, ich habe das, glaube ich, wirklich nur zweimal bisher gesehen. Okay. Auf jeden Fall, das Musical heißt Sweeney Todd. Und Sweeney Todd war The Demon Barber of Fleet Street. Sweeney Todd war so ein Friseurmensch, also weißt du, der noch mit so einem scharfen Skalpell, der, was weiß ich, hier die Koteletten und so geschnitten hat und so. Und der hat dann immer Menschen erledigt. Und dann einfach den Hebel gezogen und der Stuhl ging nach hinten und der rutschte dann in den Keller, die Leiche. Unten war Mrs. Lovett und die hat die besten Pies von London hergestellt.
In England sind die Pies ja mit Fleisch, ne?
Mit Fleisch.
Nicht wie in Deutschland mit Nüssen und so.
Ja, die kleinen Fleischtörtchen. Und irgendwann kam dann auch heraus, warum die so gut sind. Ja, the best pies in London. Und denke mir, das ist eine völlig abgefahrene Geschichte. Und ich war mir nicht sicher, ob es diese Geschichte auch gibt. Aber du hättest es vielleicht gewusst, wenn es die gegeben hätte. Denn es also ist ja auch so eine Art Kannibalismus fast schon, ne?
Ja, die Geschichte gibt's, klar, von Fritz Hamann, der in Hannover seine Opfer dadurch entsorgt hat, muss man leider so sagen, indem er das Fleisch in Eimer getan hat und dann zum halben Tagespreis für Fleisch verkauft hat. Dann ist sie sofort losgeworden. Also musste nur vor die Tür gehen, hat das Fleisch verkauft und alle Nachbarn haben seine Opfer aufgegessen. Doch, das ist passiert, ja.
Ja, du hast völlig recht. Natürlich, wir haben das ja auch in Deutschland hier. Also, dieser Roman, Kannibal, Jagdrausch, da wird ein Fall untersucht. Es geht um einen Knochenfund. Da sind Knochen, die stecken in einem Koffer. Und jetzt fragt man sich, es stellt sich raus, es ist ein menschlicher Knochen auf jeden Fall. Und wer hat denn da die Gebeine abgeschabt? Es läuft natürlich auf einen Fall von Kannibalismus hinaus dort. Kannibalismus ist für viele im Prinzip so das allerextremste Verbrechen, was wir uns vorstellen können. Du aber sagst, es gibt keinen logischen Grund, Kannibalismus schlimm zu finden. Warum das nicht?
Also, das hat zwei Gründe, ne? Das so hört sich das Zitat natürlich wild an, aber brutal, gemeint ja. Ist das so. Also das erste ist, wenn man bedenkt, wie viele Leute sich jetzt zum Beispiel für Kriege einspannen lassen. Also ist ja bekannt, Kriege sind die Kriege der reichen Leute, die auf den Schultern der armen Leute ausgetragen werden. Also da diese ganze Menschenabschlachterei, die da stattfindet, die ist also im Vergleich zu einem einzelnen Kannibalismusfall, wenn man das jetzt so vergleichen möchte mit der Anzahl der Menschen, die da sterben und der Grauenhaftigkeit der Delikte, die da passieren. Ich möchte da jetzt nicht in Einzelheiten gehen, aber kann man sich ja mal den Wikipedia-Artikel über den Genozid in Ruanda durchlesen beispielsweise oder jeden Artikel über, weiß nicht, was die deutsche Wehrmacht und die SS im Zweiten Weltkrieg angestellt hat hinter den Frontlinien und so. Also da, erstmal im Vergleich dazu finde ich das vergleichsweise gering. Und der zweite Grund ist jetzt eher einer, der vielleicht nicht so bekannt ist. In sehr vielen Kannibalismusfällen ist es ja so, deswegen werden die auch häufig gar nicht bekannt, dass die Opfer das möchten. Also die willigen ein und nochmal, die sind nicht verrückt. Also weder die Täter noch die Opfer sind verrückt. Damit meine ich klinisch, psychisch krank. So, das heißt, das ist zwar verboten, du darfst nicht einwilligen, dich aufessen zu lassen. Du kannst also nicht zum Notar gehen, das geht nicht. Oder zur Notarin und sagen, ich möchte mich jetzt aber aufessen lassen, das kann ich ja wohl selbst entscheiden. Das ist verboten, weil die Menschenrechte das verbieten. Du darfst in zwei Sachen nicht einwilligen. Du darfst dich nicht foltern lassen, da darfst du nicht einwilligen. Das ist dann halt nicht wirksam. Kannst du zwar gerne machen, dir so ein Sklavenbrief dir schreiben lassen, aber der ist nicht rechtsverbindlich. Und du darfst auch nicht in deine Tötung einwilligen. Und das ist der zweite Grund. Das ist zwar, sehe ich auch alles ein, ist auch alles völlig okay, aber es ist natürlich aus der Sicht der Täter und der Opfer häufig unverständlich, ne, wenn die Opfer das jetzt überleben würden, was sie nicht tun, weil sie wenn sie aufgegessen werden, logischerweise tot sind. Aber das ist das zweite Problem. Das heißt, über viele Dinge regt man sich überhaupt nicht auf, die viel, viel krasser und schlimmer sind. Also gerade zum Beispiel auch das Weggucken bei häuslichem Missbrauch, bei sexuellem Missbrauch, wo alle Nachbarn immer weggucken, das ist wirklich super krass ausgeprägt. Und sagen wir mal so, ich meine das in dieser Wolke. Also wenn man sich schon aufregt oder engagieren möchte, also nicht nur zu Hause am Crime-Podcast sitzen möchte, sich ein bisschen aufregen, dann noch eine Packung Chips sich holen, sondern wenn man wirklich mal was tun möchte, so wie wir das im Labor machen und sehr, sehr viele andere Kollegen und Kolleginnen, dann sollte man sagen, okay, Kannibalismus gehört halt einfach, es ist ein Mosaiksteinchen in diesem riesengroßen Mosaik des menschlichen Lebens, des vielleicht nicht mit Zuckerguss übergossenen Glücksbärchenlebens, sondern dessen, was da wirklich draußen passiert. Aber man muss das nicht so hervorheben, weil es auch sehr selten ist, sondern sollte dann, wenn schon, daran arbeiten, insgesamt die Welt ein bisschen besser zu machen und sich nicht immer nur über die aufregen, über die sich sowieso jeder aufregt, nämlich über die Kannibalen.
So ein kannibalischer Akt findet tatsächlich manchmal auch einvernehmlich statt. Das ist erstmal ungewohnt natürlich für uns. Und wir fragen uns, warum machen Menschen das? Sie sind ja nicht verrückt, sie sind nicht psychiatrisch krank. Es handelt sich hier in erster Linie um einen Fall von Bindungsstörung, aber das klingt zu harmlos.
Tja, also wenn du schon mal in einer Beziehung warst oder jemanden kanntest, der in so einer Beziehung war mit bindungsgestörten Personen, dann wirst du schon schnell merken, das ist ganz schön ätzend. Also zum Beispiel könnte es ja sein, dass jemand die ganze Zeit aufmerksam, also um mal jetzt ein nicht unbedingt harmloses, aber alltägliches Beispiel zu nennen, jemand will die ganze Zeit Aufmerksamkeit von dir. Du bist auf der Arbeit, wir machen gerade eine Sendung und kriegst währenddessen 20 SMS. Was machst du gerade? Wenn du dich nicht meldest, dann weiß ich nicht, was ich jetzt gleich tue. Ne? Dann keine Ahnung, springe vom Balkon oder irgendwas, also so krankhafte Aufmerksamkeitssucherei oder wenn du jemanden hast, der die ganze Zeit zum Beispiel das im Sexuellen ausleben will, ne, um die nicht vorhandene Bindung durch Sex auszugleichen und, und. Also selbst diese alltäglichen Beispiele sind schon, also alleine wenn man dran denkt, schon anstrengend, ne, da möchte man schon gar, hat man schon gar keine Lust mehr drauf. Und wenn du das jetzt in übersteigerter Form siehst von Leuten, die vereinsamen, weil die, sagen wir mal, du als Kind sagst du jemandem, ich habe andere zum Fressen gerne. Wie wäre das, wenn ich jemanden in mich aufnehmen würde? Wie würde sich das wohl anfühlen? Wie würde das wohl schmecken? Oder du wärst das, was man dann rechtlich als Opfer ansieht, du würdest sagen, ich wäre so gerne in einer anderen Person drin, für immer, ne? Also komplett, mit Haut und Haaren oder sowas. Dann werden natürlich die anderen Kids zu dir sagen, hau ab, Freak, oder hahaha, das ist wohl ein Witz. Marc, hast du einen Horrorfilm gesehen? Aber du lernst ganz schnell, dass das keiner ernst nimmt oder du das nicht mehr sagen darfst. Deine Eltern werden dir auch nicht helfen, deine Großeltern, deine Geschwister, niemand. Ne? Und das heißt, die sind zusätzlich einsam. Die haben eine Bindungsstörung, plus die sind total einsam, plus die können mit keinem reden. Und dann landen die halt in Foren und in den entsprechenden Foren finden sich dann halt diese beiden Seiten von derselben Münze. Und das ist dann aus deren Sicht, oder wenn du so willst, auch eigentlich, wenn du es nicht rechtlich nimmst, von außen gesehen einvernehmlich. So wie das halt ist bei einsamen Bindungsgestörten. Ne? Also der Klassiker wäre, das sieht man bei Betrug sehr oft, bei Betrugsfällen im Internet, wenn du schon im Internet auftrittst auf einem Datingportal und man schon merkt, oh mein Gott, die Person wird jeden nehmen, die ist so einsam, das ist ein Kinderspiel, da muss ich nur 5 SMS hinschicken und dann einmal essen gehen mit der, dann ist sie froh, dass sie jemanden hat. Dann kannst du die Person nach Strich und Faden betrügen und ausnehmen, das Geld klauen, das passiert ja auch dauernd. Also so gesehen ist es eine Mischung aus Bindungsstörung und Einsamkeit, die kannst du jetzt schlimm finden oder nicht, aber es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, als dass es das auch nicht sonst geben würde auf der Welt. Ne?
Ja. Diese kannibalistischen Foren, wo sich also jene treffen, die gerne Menschenfleisch essen möchten, mit denen, die gegessen werden möchten, so absurd das jetzt auch klingt, die findet man wo? Im Darknet ausschließlich?
Darknet kann ich dir nicht sagen. Also
Nee.
ich kenne nur die Fälle, wo es noch gar kein Darknet gab. Da waren das einfach, wie soll ich sagen, ein bisschen dadurch geschützte Foren, dass man halt irgendwie was beitragen musste. Also die Einträge von Armin Meiwes zum Beispiel, die sind alle noch bekannt und archiviert. Die sind auch sehr direkt eigentlich. Da merkst du eigentlich schon noch am Sprachstil, ob das jemand jetzt ernst meint oder das als so eine Art Rollenspiel ansieht, in dem Sinne wie so. Ja, das würde ich aber niemals in Wirklichkeit machen. Also so wie Ritterspielen, wo du irgendwem vielleicht in einem Rollenspiel dann angeblich den Kopf abhackst, aber in Wirklichkeit würdest du das natürlich niemals machen. Die Leute reden dann halt auch anders oder werden auch sehr schnell ausgeschlossen aus den Gemeinschaften. Das steht auch fast immer in den Texten drin, nur ernst gemeinte Anfragen, so wie bei Dating, ne? Wo ja fast alle Fotos gefälscht sind und wo dann manchmal die Datingregeln, also die Portalregeln sind, du musst aber ein echtes Foto von dir einstellen und wenn du dein Gesicht nicht zeigen willst, dann musst du ein echtes Körperteil von dir zeigen oder so. Also das hat man über Sprache da viel geregelt. Aber persönlich, das ist jetzt nur eine Vermutung, würde ich sagen, da brauchst du nicht ins Darknet für gehen, weil die Personen sind ja anonym dort und dann früher oder später treffen die sich eh, indem sie sich eine SMS, WhatsApp oder eben persönlich bei persönlichem Kontakt treffen. Also das ist jetzt gar nicht so mysteriös, wie sich das anhört. Also wenn du mal beim größten Swingerportal Deutschlands unterwegs bist, da wirst du auch staunen, wie viele Leute das sind. Also rechnerisch ist jeder fünfte Deutsche dort, also erwachsene, sexuell aktive Deutsche. Und kennst du irgendwen? Ja, angeblich nicht. Komisch, ne?
Ja,
Also
komisch.
ist auch nicht so mysteriös. Also sozusagen Sex zu suchen, der relativ zufällig ist oder bei Tinder und so weiter. Es hört sich vielleicht für jemanden aus einem anderen Kulturkreis oder für sehr alte Leute auch merkwürdig an, aber ist einfach da, da musst du auch nicht ins Darknet für gehen.
Und wie viel geben die von sich preis dort? Schon eine ganze Menge. Also die entblößen sich dann auch, um möglichst schnell jemanden zu finden, oder ist das ein ganz langsames Herantasten?
Also ehrlich gesagt, ist es genau wie beim Daten. Das kann super speedmäßig sein, also wenn da die Chemie stimmt. Aber das Tragikomische ist halt wie beim echten Daten über diese Datingportale, es lügt halt jeder. Ne? Also die Leute machen sich jünger, das ist sehr, sehr auffällig. Alles, also alles, was du auch im normalen Datingportal hast, jede Art von Betrug kommt da halt genauso vor. Und da, man sollte nicht vergessen, das ist für die ja normal. Also das ist ja eine sexuelle Kernfantasie, die sich nicht ausgesucht haben. So wie jemand, der meinetwegen transsexuell, heterosexuell, bisexuell, irgendwas, pansexuell, irgendwas ist. Du gehst ja nicht bei deiner Geburt hin und suchst dir das nach irgendeinem Maßstab aus, sondern das bist du halt einfach. Und genauso ist das für die Kannibalen. Also dort können die ganz normal reden und können sich dann wie bei einer normalen gesuchten Bindung oder sexuellen Partnerschaft, können die sich dann halt schneller rantasten und sagen, okay, ja gut, da hast du heute Zeit, dann treffen wir uns halt heute im Park und lernen uns mal kennen, oder du kannst es halt ganz langsam und tastend machen. Also das hat überhaupt nichts mit der sexuellen Kernfantasie zu tun, so wie halt in den anderen Datingportalen auch, sondern ist einfach eine Kernbestandteil der Persönlichkeit.
Endet das immer tödlich eigentlich, wenn die sich treffen? Oder
nee, überhaupt nicht.
Das nein, nicht. Nein. Manchmal nein, isst man auch ein Stück vom Arm einfach nur und der wird danach verbunden. Oder wie stelle ich mir das vor?
Nee, das auch nicht. Also das ist dann eher so, also ich kann dir nur mal Beispiele von früher sagen. Also jetzt bei den heutigen Fällen ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Aber früher war es oft so, obwohl das ist heute garantiert auch noch so, viele von den Kannibalen, Kannibalinnen machen sich ja überhaupt keine Gedanken darüber, dass sie die Person töten müssen. Das heißt, das Tragikomische, was ich vorhin schon angesprochen habe, wie beim Daten, ist jetzt nur hier jetzt noch stärker ausgeprägt. Du gehst halt hin und sagst, okay, gut, dann esse ich dich jetzt auf. Also heute machen wir das jetzt aber auch wirklich. Ne? Das willst du auch wirklich, das ist jetzt ernst gemeint. Und dann müssen wir uns auch freinehmen und verwisch irgendwie deine Spuren. Zum Beispiel eins von den Opfern hat es so gemacht, hat dann bar eine Zugfahrkarte gekauft und so weiter, ne? Damit es keine Kreditkarten oder Eurocheck-Bewegung gibt und so weiter. Und dann machen wir das. Und dann sitzen die halt da und sagen so, ja, tja, aber bringst du dich jetzt um oder bringe ich dich um oder wie? Und dann kommt es halt fast immer zum Abbruch, weil dann beide sagen, ah, ich dachte du. Und dann sagt der andere, nee, ich dachte du. Und dann ist schon vorbei. Also dann ist so wie, ja, scheiße. Weil töten gehört gar nicht zu deren Zielfantasie, sondern nur aufessen. Und da die aber in der Regel keine Sadisten sind, keine Nicht-Einwilligenden, wollen die dem anderen ja nicht wehtun. Und dann ist der Abend gelaufen. Ne? Also dann wissen die halt nicht mehr, was sie machen sollen und fahren halt wieder nach Hause oder trinken eine Flasche Wein oder gucken einen Film. Ja.
Ein ganz besonderes Metier auf jeden Fall. Dein Ermittler, der Polizei hilft, der heißt Lebastian Becker. Wie bist du auf den Namen gekommen? Warum Bastian Becker?
Also wir haben bei den Namen für die Romanserie und auch übrigens beim Gender habe ich besonders starken Wert darauf gelegt, dass wir das so stark wie möglich durcheinander würfeln. Und dann natürlich die Alliteration ist natürlich ein beliebter Scherz aus dem Donaldismus beispielsweise, ne, dass man denselben Anfangsbuchstaben für irgendwas nimmt.
Das wusste ich gar nicht, dass das was mit Donaldismus zu tun hat oder dass es da häufiger vorkommt. Ich finde, das klingt ohnehin super gut immer, diese Alliteration. Aber dass das von Donald, und du bist großer Donaldist, aber dass das daherkommt, wusste ich nicht.
Du musst ja, nein, also das ist nur natürlich
eine Gundel Gaukelei. Mickey Mouse, genau, Gundel Gaukelei und Minnie Mouse, du hast völlig recht.
Ja klar, Dagobert Duck, klar. Also das ist das eine. Das war natürlich eine unbewusste Bewegung in meinem Gehirn, da logischerweise. Yeah. Und das andere war, ich wusste nicht so recht, welche Zielgruppe das überhaupt hat, weil ich ja selber gar keine Krimis lese. Und nur das Publikum zu mir kam und gesagt hat, immer nur die Wissenschaftssachen, schreibt doch auch mal ein Krimi und so. Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. Also deswegen haben wir versucht, das so wirre wie möglich zu halten, sodass die Menschen selber sich was vorstellen können. Und dann dachten wir uns, bei Bastian Becker ist das halt, einfach ein lustiger deutscher Name, wo man nicht jetzt genau weiß, wie alt die Person sein soll. Und bei den Genders haben wir es dann genauso gemacht, also besonders im ersten Teil. Da habe ich ja mehr oder weniger gewürfelt, wer welches Geschlecht bekommt. Da hat die Redaktion und der Verlag auch erstmal Schnappatmung bekommen und haben gesagt, das können wir nicht machen, das geht so nicht. Wir brauchen irgendwelche halbwegs nachvollziehbaren Geschlechtsverteilungen. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann lassen wir es halt. Und dann ging das auf einmal doch. Und,
oh ja, so, hast aber Druck ausgeübt.
Da habe ich wirklich, ja, das erste Mal, da habe ich noch nie in meinem Leben bei irgendwas gemacht, aber da habe ich es wirklich gemacht. Und das hat auch super funktioniert. Und jetzt mittlerweile haben wir halt so einen bunten Strauß an Personen, die auch mal auftauchen und mal nicht auftauchen. Auch in den künftigen, also es kommen noch zwei Teile. Und das finde ich ganz lustig, weil so ist mein Leben halt auch. Ich treffe halt immer irgendwo auf der Welt irgendwelche Menschen, teilweise mit riesigem zeitlichen Abstand, wie bei dir, ne? Und die sind trotzdem immer irgendwie da. Also so sollte das jetzt auch in den Romanen sein, damit das so ein bisschen zumindest einen Hauch von Ähnlichkeit mit mir hatte, weil ich wollte ansonsten eben keine echten, richtig echten Fälle nehmen und auch nicht meine echten Persönlichkeitseigenschaften, sondern das sollen so kleine Anspielungen im Hintergrund sein, die dann nur Menschen verstehen, die mich kennen.
Ja. Und bei der Hauptkommissarin Kami Bokatsu hattest du aber keine Lust auf Alliteration.
Nein.
Auf den Namen muss man auch erstmal kommen. Wo kam der her? Ja.
Das war eine etwas lustiges Ping-Pong-Spiel. Nachdem ich die Sache mit den Gendern durchgemuskelt hatte, ne, wie du schon gesagt hast, da habe ich aber Druck gemacht, hat der Verlag dann Spaß daran gehabt zu sagen, okay, dann weiten wir das aber noch weiter auf und sehen mal zu, dass wir auch noch Menschen, die vielleicht aus irgendeiner anderen Region der Welt kommen, aber vielleicht auch nicht, weil das ist ja jetzt mittlerweile, besonders in Berlin, ist das ja total unüblich. Kein Mensch würde mehr auf die Idee kommen zu fragen, wo kommst du eigentlich her? Weil da würden alle sagen, ja, aus Kreuzberg oder aus Charlottenburg, was ist das für eine Frage? Ne? Ich verstehe deine Frage nicht. Da dachten wir, dass, weil wir das mit den Gendern schon so nonchalant haben einfließen lassen, machen wir das jetzt auch nochmal mit so Regionen der Welt. Das wird auch sicher in den folgenden Romanen noch weiter eine Rolle spielen. Auch hier eine Anspielung auf mich, weil zum Beispiel, echtes Beispiel, ich stehe vor ein paar Wochen in Stuttgart am Bahnhof, der Zug ist nicht gefahren, 2 Stunden Verspätung, kommen 2 Leute auf mich zu. Der eine mit einem Trenchcoat, so ein ganz, ganz merkwürdiges Outfit, sieht aus wie so eine Comicfigur. Und die andere sichtlich aus Kolumbien kommend und kommt auf mich zu, sagen, Marquito, hallo, ist ja verrückt, das kann doch nicht sein. Du stehst ja am Ende von Gleis 10 am Stuttgart 21 und so. Ich so, wer seid ihr? Und dann stellt sich raus, das war eine Studentin von mir aus Kolumbien, aus Medellin, die zufällig ihren Freund, oder was heißt zufällig, aus wissenschaftlichen Gründen ihren Freund besucht hat, der aus England kommt und die waren zufällig gerade auch in Stuttgart am Bahnhof. Und so soll das jetzt in dem Roman auch sein. Also Menschen aus aller Welt oder eben Menschen, die dann dauerhaft in Deutschland bleiben oder schon seit Generationen sind, aber trotzdem noch Namensbestandteile haben, die aus anderen Teilen der Welt kommen, treffen sich dann halt. Das ist bei mir in der echten Welt halt auch so.
Ja, wie lustig. Die erkennt dich natürlich sofort. Also du bist ja auch alleine durch das Tattoo am Hals. Du bist ja unverkennbar. Also es ist nicht so, er könnte es sein, er könnte es nicht sein. Nee, bei dir ist es, er ist es.
Und ich dachte immer, es wäre meine Ausstrahlung.
Nein, die ist auch nicht schlecht. Aber nein, aber das. Was hast du da am Hals? Was ist das eigentlich genau? Ich habe es nämlich jetzt nicht vor Augen.
Das ist eine Triskele. Also die findest du am ehesten, wenn du es googelst, findest du sie wahrscheinlich am ehesten, weil sie in Italien teilweise in Verwendung ist, als Zeichen in Wappen und Flaggen und so. Sie hat aber auch viele andere Bedeutungen. Also man kann sie schon in der Bronzezeit finden, wahrscheinlich, weil die Leute das einfach ein schönes Ornament fanden. Oder im BDSM-Bereich zählt die auch dazu. Soll bedeuten safe, sane, consensual, also dass man sich vernünftig sexuell miteinander verhalten soll. Mhm. Und es gibt noch ganz viele andere Bedeutungen dafür. Und bei uns waren das, wir waren mal drei Freunde sozusagen und haben das dann gemacht. Und das passte dann gut zusammen. Und so ist sie auf meinem Hals gelandet.
Ach, wie übrigens schön.
In Amsterdam, im ältesten legalen Tattoo-Studio Europas gestochen. Richtig im Bahnhofshafenviertel.
Mhm. Also es musste schon so richtig spelunkig sein. Also yep. So richtig düster. So, wann ist hier das letzte Mal durchgewischt worden?
Nee, sauber ist es da. Der Chef, also genauer gesagt die Chefin, die Mutter des Chefs, der Chef ist immer durch Substanzen ein bisschen abgelenkt, aber die Mutter des Chefs, die hält also eiserne Wacht und da ist also kein Krümel auf dem Boden. Der Nachteil ist aber, du darfst auch nicht reden. Also wir haben versucht zu sprechen mit dem Tätowierer und das dauerte ungefähr 30 Sekunden und dann kam die Ansage, wir sollen die Klappe halten und dann war die restlichen 4 Stunden Ruhe, ja, weil beim Tätowieren wird dort nicht geredet, ja.
Also so eine Triskele, ich lese nochmal kurz vor, für alle, die sich das nicht vorstellen können. Es sind 3 radialsymmetrisch angeordnete Kreisbögen und offene Spiralen, so ineinander verschachtelt. Nur, dass man so ungefähr einen Eindruck hat. Was ist das letzte Tattoo, das dazugekommen ist?
Da muss ich meine Frau fragen. Ines, was war das letzte Tattoo, was wir gemacht haben? Ach ja, wir haben auf der Innenseite des Fingers haben wir mal experimentiert. Das ist ein Tattoo einer ägyptischen, also das ist die phönizische Schreibweise eines Namens einer, ich glaube, ägyptischen Gottheit, so eine katzenartige Gottheit, Bastet. Sind 4 phönizische Buchstaben, müssen wir aber nochmal nachstechen, weil im Finger ist immer ein bisschen schwierig, da geht das raus. Sieht sehr hübsch aus, weil ich schreibe mir immer in die Hand Notizen, damit ich was nicht vergesse und deswegen fällt es jetzt nicht so auf.
Und an welcher Körperstelle ist Ines verewigt?
Die Ines ist im selben Tattoo, das ist ja verrückt, als ob wir uns abgesprochen hätten, im selben Tattoo-Studio, in diesem Bahnhofshafen-Ding in Amsterdam, bei Tattoo Peter. Mussten wir mal aufs Schiff. Ich musste mal auf dem Schiff arbeiten im Hafen. Und dann sind wir da rein und haben gesagt, hör mal, hat gerade einer von euch Zeit? Ich muss auf dem Schiff arbeiten. Das fanden die gut, weil endlich mal ein Seemann, dachten sie, ne?
Ja,
und nicht immer
klar.
Nur die Touristen. Naja. Und dann habe ich mich da hingelegt und habe gesagt, wir nehmen die arbeiten noch mit Vorlagen von der Wand, ne? Also da darfst du jetzt nicht so künstlerisch hinkommen und sagen, ich möchte kannst du was Grafisches machen, eine Mohnblume, die aber grafisch dargestellt ist, bla bla bla, sondern fliegst du raus. Also man muss sich von der Wand was nehmen. Und dann habe ich einen Leuchtturm genommen, und die Ines ist als Engel, steht sie vor dem Leuchtturm, die das Licht darstellt, wenn, ne, wie ein Leuchtturm, der Leuchtturm ist auch noch da, was, wenn kein anderes Licht mehr leuchtet, dann für dich noch leuchtet. Oh. Da hat er sich auch Mühe gegeben, muss man sagen. Hat der geredet? Nee, der hat auch nicht geredet, ne? Doch, der hat geredet. Ah, Ines sagt, der hat geredet. Und hat sich wirklich eine Wahnsinnsmühe gegeben und ich hätte beinahe das Schiff verpasst, weil er immer noch gesagt hat, nee, hier noch eine farbige Schattierung, nee, ist scheiße, hier, das muss noch so werden. Diese Seemannssache, die hat ihn gepackt.
Hast du eigentlich auch einen Fußballverein, der verewigt ist?
Ein sehe ich aus, als ob ich weiß noch nicht. Nein, oh mein Gott, der hat mich gefragt, ob ich einen Fußballverein habe. Nein, ich habe von Sport absolut keine Ahnung. Also null. Ich habe aber dafür Städtewappen, zum Beispiel von der Stadt Halle, das sehr schöne, eine Salzsiedepfanne mit Sternen, die Salzkristalle darstellen. Yeah. Oder von der Stadt Cottbus den Flusskrebs. Das hat zwar nicht das Geringste mit Fußball zu tun, aber ich habe von Fußball echt keine.
Weil du Cotti so magst, oder was?
Cotte, ja, genau. Cotte. Ich mag die Städte sehr gerne, ja. Also bei den Fußballvereinen, das, was am nächsten dran kommt, ist die Reinigungskraft. Unser Labor ist ja aber eine Holzhandlung. Und unten in der Holzhandlung arbeitet eine Reinigungskraft, Dat Schmidtchen. Und Dat Schmidtchen, die wollte ein Partner-Tattoo oder so mit mir haben. Dann haben wir ein Kölner Wappen genommen und sie hat, da sind normalerweise so andere Zeichen links und rechts, und sie hat dann einen Putzeimer und einen Besen gezeichnet, sehr schlecht. Und das haben wir dann tätowiert. Also das ist zwar kein Fußballverein, aber sie ist so irgendwie FC Köln-Hooligan. Also so gesehen habe ich indirekt, wenn überhaupt, hätte ich dann eine Beziehung zum FC Köln.
Denn ich fand das so großartig. Ich war in Baden-Baden, war ich mal auf der Post, und die Postbeamtin, wir sind beide nämlich HSV-Fans, sie und ihr Mann. Und dann hat sie mir auf ihrem Handy, sie war noch am Schalter und bediente, hat sie mir auf ihrem Handy das Tattoo ihres Mannes gezeigt. Und das war so vorne auf der Brust. Das ist so, als wenn man so Fleisch auseinanderreißen würde, und unten drunter ist die Raute. Und ich fand dieses Tattoo so abgefahren und so cool dann auch. Da habe ich gedacht, vielleicht hast du auch irgendwie deinen Fußballverein in dem Stil da verewigt. Aber es gibt keinen.
Nee, ich habe von Sport null an. Du trägst doch jetzt auch ein Tattoo neuerdings, oder nicht?
Ich nicht, nein. Wieso, wie kommst du drauf?
Nicht, nein.
Ich traue mich nicht.
Hatte ich irgendwie eine Erinnerung.
Aber du verwechselst mich mit Jörg Pilawa.
Ich verwechsel dich? Ich verstehe.
Wo willst du ein Tattoo von Thomas mir Gottschalk gesehen haben?
Bist du gar nicht Thomas Gottschalk?
Nein. Marc, komm. 2 Millionen Tonträger verkauft.
2 Millionen nur?
Nein, also 2 Millionen ist ja nix. Ne?
Also, 2 Millionen ist wenig.
Ja, es war Take That, nicht du.
Ja.
Und das war Take That. Eine andere wirklich ganz interessante Geschichte finde ich ja auch bei dir, dass du in deine Hand einen Magneten eingebaut hast und auch einen Chip. Du hast sowohl einen Magneten unter der Hautoberfläche als auch einen Chip. Das stimmt, ne?
2 Magneten und 2 Chips sogar.
Zwei Magneten, 2 Chips. Warum die Magneten erstmal? Bei den Chips habe ich ja schon eine Vorstellung, aber bei den Magneten nicht.
Die Magneten waren einfach nur, weil es geht. Also ich hatte das gelesen beim Body Modification E-Zine. Also ich bin ja, man muss dazu sagen, für die, die jetzt nicht wissen, was ich mache. Also ich habe in den 90ern habe ich in New York gearbeitet. In Little Germany habe ich gewohnt, also in St. Mark's Place. Das ist da, wo alles, also das ist wirklich ohne Quatsch jetzt. Das ist die höchste Dichte an Tattoo- und Piercing-Studios auf der Erde, wirklich. Okay. Also ohne jetzt Gelaber.
Und da warst du Kriminalbiologe am Institut für Rechtsmedizin, ne? Also damals.
Kriminalbiologe beim Office of Chief Medical Examiner, genau. Ja. Genau. Das ist kein Universitätsinstitut, sondern gehört zur Stadt New York. Mein Chef war der Giuliani, der jetzt großer Trump-Fan und Trump-Anwalt ist. Genau, das war der Bürgermeister damals.
Ja.
Und wir waren der Stadt New York unterstellt, nicht der Universität. Und da habe ich gewohnt und dann habe ich schon sehr, sehr viel über Body Modifications mitbekommen. Ich habe zum Beispiel den ersten Artikel überhaupt mal im rechtsmedizinischen Bereich über gespaltene Zungen geschrieben, weil ich befreundet bin mit der Frau, die sich als Zweite auf der Welt die Zunge hat spalten lassen und so.
Mhm.
Und dann, als das mit dem Magneten rauskam, dachte ich, komm, das ist jetzt einfach cool, das machst du mal einfach. Und es hat sich aber später bewährt, weil zum Beispiel jetzt während Corona kamen Leute, die haben gesagt, vom Impfen wirst du magnetisch. Und dann konnte ich sagen, pass auf, ich zeig dir mal, ich bin wirklich magnetisch und du nicht. Also du glaubst nur, du bist magnetisch, weil irgendwelche Löffel an dir kleben, aber ich kipp jetzt mal ein bisschen Talkumpuder drauf und jetzt gucken wir mal. Ich tue mal Talkum auf meine Hand, siehst du, ich bleibe magnetisch, weil ich Magneten in der Haut habe und du aber nicht, weil du bist gar nicht magnetisch. Also das ist nur, weil, ne, wenn halt was Glattes auf einer Hautoberfläche kleben kann, dann ist das kein großes Rätsel und wenn man Talkum draufstreut und es dann runterfällt, kann es ja wohl kein Magnetismus sein, weil der Magnetismus wäre ja wohl stärker als so ein paar Krümel Talkumpuder. Und so hat sich das im Nachhinein noch bewährt. Ich kann damit auch magische Sachen machen. Zum Beispiel ein bekannter Illusionskünstler macht das auch so, dass er immer so angeblich Kompasse verstellt. So. Und das kann ich natürlich auch super mit den Magneten in der Hand. Ne?
Also wirklich nur als Spökes im Prinzip. Und warum gleich zwei? Weil du die Hände dann so mal so zusammen sich klacken lassen kannst.
Ach so, weil sich die Technik weiterentwickelt hat. Und ich dachte, vielleicht könnte man den einen ein bisschen stärker machen. Und dann haben wir einen noch stärkeren gemacht. Das ist so wie, nehmen wir mal an, du würdest, keine Ahnung, einer dieser Menschen sein, die immer ein dickeres Auto wollen oder weiß ich nicht, irgendwas Größeres, Schöneres. So ist das bei mir mit den Magneten gewesen. Ich wollte einfach den größeren, schöneren Magneten noch zusätzlich eingepflanzt haben.
Guck mal.
Und man kann natürlich lustige Sachen machen, weil jetzt kann ich natürlich, man kriegt ja einen Zusatzsinn. Also du kannst ja zum Beispiel merken, ob Geräte eingeschaltet sind oder nicht durch diesen Magneten, indem du nur die Hand dagegen hältst, weil das dann so vibriert. Und jetzt kann ich zwischendurch auch, wenn mir langweilig ist, kann ich meinen Ringfinger an die Wurzel des Daumens legen und dann kitzelt das so lustig, weil die beiden Magnete dann sich zum Schwingen bringen.
Oh, sag mal, und warum die Chips unter der Haut? Kannst du damit schon an der Kasse bezahlen? Weil man kann den Chip ja programmieren, schätze ich. Kannst du schon durch Hand auflegen an der Kasse zahlen, ohne dass du die EC-Karte rausholen musst?
Ja, das würde gehen, genau. Okay. Also ich habe einen Chip, da, das ist ein alter, das ist so, da ist nur so eine Nummer drauf, von so einer, damals von so einer Firma, die, wenn dein Hund oder deine Katze oder dein Kaninchen verloren gehen, dann haben die so einen Chip im Ohr. Da kann man nur so eine Nummer auslesen.
Also wie groß ist der? Ist der 5 mm oder ist der schon so 1-2 Zentimeter groß?
Nee, der ist eher 5 mm bis 1 Zentimeter groß, der alte Chip. Und der neueste jetzt, den habe ich relativ neu, den kannst du wirklich total frei programmieren und der ist super lustig, weil da kannst du halt jedes Handy dran halten, wie an der Kasse. Also ich könnte den so programmieren, dass ich damit zahlen kann. Also ja, das geht. Aber ich habe da nur, wie du vorhin sagtest, schon Spökes nur drauf programmiert. Das heißt, wenn du dein Handy dran hältst, dann passieren halt lustige Sachen einfach, die sehr überraschend hoffentlich sind.
Ja. Okay, du ersparst dir diverse Arbeitsschritte. Einfach nur Handy ranhalten und dann
der Spaß beginnt. Ich muss keine Witze selber mehr erzählen. Genau, das macht dann das Handy der Person. Ja.
Das ist herrlich. Sag mal, als du in New York warst damals, Ende der 90er, in dem Office of Chief Medical Examiner, da passierte doch auch dieser Fall, mit dem vielleicht sozusagen dein Ruhm begonnen hat, oder? Als der Pastor überführt wurde des Mordes, er hatte seine Frau umgebracht, das Ganze passierte in Niedersachsen und auch da spielten dann Insekten tatsächlich eine ganz große Rolle. Oder es ging um die Leichenliegezeit, wie es glaube ich heißt, der getöteten Frau und die Maden wurden untersucht. Was war das Sensationelle, was du rausgefunden hattest damals in einem Satz?
Also das Sensationelle, also ich habe gar nichts Sensationelles rausgefunden, sondern der Kollege Bernd Seifert, der die Ameisen untersucht hat unter dem Stiefel des Pastors, weil das waren Ameisen ohne genetische Fingerabdrücke, sondern nur durch Betrachten der Kaste, die leben in so verschiedenen gesellschaftlichen Stufen, diese Ameisen. Und dann hat er rausgekriegt, in welcher Gesellschaftsstufe im Nest diese Ameise ist und diese Gesellschaftsstufe bewegt sich nicht weit vom Nest weg und das Nest lag direkt neben dem Fundort der Leiche. Das war wirklich sensationell, weil da hatte man direkten Zusammenhang zwischen Stiefel des Pastors und den Ameisenhaufen neben der Leiche. Ich habe die Leichenliegezeit über das Wachstum der Maden gemacht. Aber das, was das Ganze für die Presse so interessant gemacht hat, war, das kann man heute überhaupt nicht mehr erzählen. Also kann man schon erzählen, aber sich nicht mehr vorstellen. Die haben damals ein leeres Flugzeug ohne Scheiß nach New York geschickt, wo nur ein kleines Gefäß mit den Larven und halt der Pilot, Pilotin, Mannschaft drin war. Sonst war da niemand drin. Und haben es einfach nur abgegeben und gesagt, ja, hier sind die Spuren von der Leiche. Schönen Tag noch. Wir sind dann wieder weg und sind dann wieder zurückgeflogen. Mhm. Also das war, glaube ich, das, was es für die Presse so irre gemacht hat, dass man gesagt hat, ist ja Wahnsinn, die schicken ein Flugzeug nur mit ein paar Maden zu Benecke nach New York. Ja. Und so ist dann so eine schöne Medienerzählung geworden. Also Sex hattest du da drin. Da gab es nämlich auch noch einen Betrug. Also da gab es noch so eine andere Frau, spielte eine Rolle. Also so eine Geschichte. Dann war es ein Priester. Dann war es der deutsche Biologe im fernen USA, im Institut für Rechtsmedizin, das Flugzeug. Also das hat das Ganze dann so einfach nur interessant gemacht. Und es gibt noch Bilder, die wurden neulich vom MDR ausgegraben. Ja. Die wurden neulich auch mal gezeigt. Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Da stehe ich dann vor diesem Gericht in so einem um mich herum schlotternden Anzug, weil ich hatte ja gar keinen normalen Anzug und so eine Krawatte und habe rote Augen, weil ich da man kriegt ja keinen Urlaub in den USA. Also ich musste dann irgendwie super schnell hinfliegen und wieder zurückfliegen. Also das war, glaube ich, eher eine schöne Mediengeschichte. Mhm. Und die Ameisen waren tatsächlich auch eine schöne naturwissenschaftliche Geschichte.
Also seit der Zeit auf jeden Fall achtet man inzwischen etwas mehr auf Insekten. Und es war das erste Mal, dass ein solches Gutachten auf jeden Fall verwendet wurde. Ne?
In Deutschland bei so einem großen Strafprozess. Ja, auf jeden Fall, ja.
Bei DNA verstehe ich zum Beispiel, dass man DNA-Spuren irgendwo findet. Man kann eindeutig auf eine Person schließen. Da glaube ich persönlich, der ich ja keine Ahnung habe, das ist 100% sicher. Bei Maden, die man untersucht, und dann kommt es auf Stunden an, und sagt man, naja gut, macht einen Unterschied, ob es 4 Stunden oder 6 Stunden waren. Da hätte ich als Laie immer das Gefühl, das kann doch nicht richtig sicher sein, dass das als Beweis am Ende vor Gericht hinzugezogen wird. Da sind wir aber unterschiedlicher Meinung, wir beiden, ne?
Nee, sind wir nicht. Nee? Also erstmal zwei gute Nachrichten für Deutschland. A, in Deutschland darf nie ein einziges Beweismittel alleine zur Verurteilung führen. Ist sowieso verboten, höchstrichterlich verboten. Selbst genetische Fingerabdrücke. Okay. DNA darf nicht als alleiniges Beweismittel eingesetzt werden. Wenn du nur das hast, hast du gar nichts. Brauchst du gar nicht erst das Verfahren als Staatsanwaltschaft anleiern. Das ist das eine. Dann das zweite ist, ich kann jetzt nur für unser Team reden, also mein Team reden, wir geben sehr starke Unsicherheiten, also wir geben jede Unsicherheit an, was auch dazu führen kann, dass wir sagen, okay, es könnte passieren, dass das Gericht jetzt sagt, okay, also ist zwar nett, dass wir das Gutachten in Auftrag gegeben haben, aber das ist jetzt so ungenau, dass das halt dann nicht anwendbar ist für unsere Beweiswürdigung. Das Gericht entscheidet sowieso, welche Beweise gebraucht werden und nicht. Also das entscheiden nicht die Sachverständigen, sondern nur das Gericht. Das nennt sich freie Beweiswürdigung. Und jetzt kommt das Dritte. Und das ist die schlechte Nachricht. Wenn du tatsächlich so verbohrt bist, wie manche Kollegen und Kolleginnen in den USA und das wirklich auf die Stunde genau berechnen willst und denkst, dass du das nur mathematisch kannst, ohne dass du die ganze biologische Umgebung dazu nimmst, dann gibt's immer Ärger. Also das muss man auch wirklich sagen. Da gibt's also jede Menge Trouble vor Gericht. Und so sind wir in unserem Team aber nicht, wenn zum Beispiel uns die Verteidigung fragt, ja, aber würden Sie auch mal meine Annahmen prüfen, die ich jetzt als Verteidigung mache? Oder nehmen wir mal an, wir hätten eine Frage von der Staatsanwaltschaft oder von irgendwem oder von der Nebenklage, dann sagen wir nicht so wie, ja, soll das heißen, Sie glauben uns das nicht oder was, sondern sagen wir, vielen Dank für die Frage, super geil, das ist eine interessante Frage, können wir gerne machen, kein Problem. Weil ich geschworen habe mit dem warmen Sektglas in der Hand, ja, nicht nur, dass ich für jeden arbeite, sondern dass ich auch für alle Seiten arbeite, ohne gefragt zu werden. Das heißt, wenn du mich beauftragen würdest, dann würde ich automatisch, wenn es eine Gegenseite gäbe, dann würde ich automatisch für die Gegenseite mitarbeiten. Also bei der Besprechung würde ich sagen, pass auf, ich mache das gerne, wir untersuchen die Spuren, wenn die gegen sie sprechen, steht das im Gutachten, das lassen wir dann nicht raus und gleichzeitig das Geld, was sie mir geben, werde ich dafür verwenden, für die andere Seite sozusagen deren Annahmen auch mitzuprüfen. Möchten sie das? Und dann sagen natürlich viele Leute, nö, ich möchte, dass sie nur für mich arbeiten und nur das reinschreiben, was ihnen was nützt und dann sagen wir, ja, schönen Tag noch. Dann ist das zu Ende in der Sekunde. Also das ist auch noch eine Besonderheit an dieser öffentlichen Bestellung und Vereidigung, dass wir wirklich komplett objektiv arbeiten und uns sogar freuen, wenn eine sehr kritische und von mir aus auch abfällige oder sonstige Anmerkung kommt. Dann sagen wir, okay, alles klar, dann machen wir das jetzt halt und versuchen, dazu Stellung zu nehmen.
Sehr toll. Dann haben wir einen kleinen Einblick mal in die Kriminalbiologie bekommen, zusammen mit Marc Benecke. Dann sagen wir Dankeschön für heute. Marc, der Roman, den du geschrieben hast, der zweite ist es, Kannibal Jagdrausch. Gib es jetzt. Dann Dankeschön für heute. Ganz herzliche Grüße natürlich auch an Ines und an deine 2 Fauchschaben. Selbstverständlich auch.
Das sind mittlerweile eher 200, glaube ich.
Also ich wollte gerade nach Namen fragen, aber für so viel Zeit haben wir natürlich nicht mehr für 200. Wie hießen die ersten beiden?
Das weiß ich nicht mehr, aber die Studierenden geben den schönen Namen. Mein Lieblingsschabenname ist Bus 32, was auch immer das bedeuten soll.
Ja, dann ganz schönen Tag für dich und bis die Tage wieder.
Ja, bis bald.
Wiedersehen.
Tschüssi, Marc.
Talk mit Tees.